Schöner denken.
Sergeant, fragen Sie die üblichen Verdächtigen.
Herzlich willkommen. Sie hören Schöner denken. Wir sind auf Films 2015. Wir haben uns den Eröffnungsfilm angeschaut. Wir, das sind neben mir noch Katharina Bettina und Professor Puh. Bin also hier in charmanter Gesellschaft und habe mir aber einen sehr, sehr düsteren Film angeschaut, nämlich Babai. Jetzt muss ich auch mal nachschauen, dass ich den Regisseur auch richtig ausspreche. Visa Morica. Und es ist eine Fluchtgeschichte. Wir haben einen Mann, der aus dem Kosovo nach Deutschland aufbricht und seinen Sohn zurücklässt, der so, ich würde mal sagen, so 11, 12 wahrscheinlich ist und der sich sehr stur in den Kopf setzt, seinem Vater zu folgen. Das bleibt nicht ohne Folgen für ihn und für die anderen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt, was ihr zu dem Film sagt. Katharina, ich fange mit dir an.
Ja, ich bin jetzt überrascht, dass du sagst, es ist eine Fluchtgeschichte. Das ist es natürlich auch. Es ist aber, denke ich, in erster Linie eine Vater-Sohn-Geschichte. Die Flucht bildet sozusagen den Rahmen. Also vorweg ganz eindrucksvolle Schauspieler. Der Vater wie der Sohn fand ich sehr überzeugend. Ich habe mich schwer getan, das alles einzuordnen. Es gibt nur wenig Hinweise, wo alles ist, zu welcher Zeit alles spielt, was der politische Kontext ist. Wer jetzt nicht ganz viel Hintergrundwissen hat, wie ich, der schwimmt so ein bisschen. Deshalb habe ich mich auf die Vater-Sohn-Geschichte in der Tat dann irgendwann konzentriert. Die wird ganz, ganz, ganz schön erzählt mit wenig Worten. Mit dem Schluss, aber da könnt ihr vielleicht gleich noch was zu sagen, mit dem Schluss bin ich nicht so gut klargekommen. Also es endet ja mit einem Traum oder mit einer Sequenz, die sich hinterher als Traum rausstellt. Das hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht. Oder ich habe das in den Film insgesamt eigentlich nicht reingekriegt. Das ist für mich so ein bisschen ausgebrochen aus der Erzählung.
Ich glaube, das Ende schieben wir noch einen Moment. Vielleicht vorher noch, wie diese Flucht, wo der Sohn wieder zum Vater versucht zu finden, wie das auch abläuft. Wir kriegen auch die ganzen Gefahren mit. Jetzt wird es hier gleich ein bisschen lauter. Was mich sehr beeindruckt hat, ist diese Fahrt über den See, beziehungsweise über die Adria, glaube ich, die Fahrt über die Adria nach Italien. Wir wissen es nicht so genau, die sich dann als sehr gefährlich herausstellt. Und da wird auch eine Sache nur sehr angedeutet, weil du gesagt hast, es wird immer viel angedeutet, was nicht genau erklärt wird. Irgendwann löst jemand den Gürtel. Ich habe bis zum Schluss gerätselt, was es bedeutet hat. Also die Frau, die ihn begleitet hat. Bettina, vielleicht kannst du das erklären.
Also ich habe das so verstanden, dass sie halt sozusagen unstet immer war, darin ihn mitnehmen zu wollen oder ihn notfalls zurückzulassen. Und dass sie, als es eng wurde, ihn angeschnallt hat und ihn dann wieder irgendwann losgeschnallt hat, wo man immer dachte, okay, wenn sie jetzt über Bord geht, dann nimmt sie das Kind mit. Oder wenn der Gürtel ab ist, dann kann sie über Bord gehen und das Kind kann gucken, wo es bleibt.
Oder das Kind geht über Bord und sie nicht, dass sie das Schicksal mit dem Kind nicht teilen muss.
Also was ich interessant fand, war, dass es mir anders gegangen ist als Katharina, weil ich das Gefühl hatte, also die Aktualität, alles, was ich gelesen habe über Flüchtlinge oder was sie, das Ganze, womit man in den Nachrichten und so konfrontiert ist, läuft so auf einer zweiten Spur mit. Ich habe es auch eher als eine Fluchtgeschichte verstanden. Ich finde, für eine Vater-Sohn-Geschichte tut sich da meiner Meinung nach zu wenig zwischen Vater und Sohn, aber...
Zumal das ja auch keine Geschichte ist, dass irgendwie der liebende Sohn und der liebende Vater sich da irgendwie wieder zusammenfinden. Dazu ist das viel zu komplex.
Nee, eben nicht. Es ist eine Geschichte übers Verlassen und übers Verlassenwerden.
Der Junge wird ja pausenlos enttäuscht. Ja? Also jeden Deal, den er mit irgendeinem Erwachsenen eingeht, scheint ja zu scheitern. Puh, wie hat er dir gefallen?
gut, aber ich fand ihn sehr, sehr anstrengend und er hat mir richtig Angst gemacht. Ich hatte immer Angst um dieses Kind und um dieses Verhältnis zwischen den beiden. Ich finde schon, dass es eine Vater-Sohn-Geschichte ist und eine Fluchtgeschichte und eine politische Geschichte. Es sind eigentlich ganz viele Geschichten in dem Film. Ich bin immer noch so ein bisschen atemlos, weil der hat mich emotional unheimlich geschafft, der Film. Ich fand keine einzige Person in diesem Film sympathisch und trotzdem habe ich mit ihnen mitgelitten. Aber leiden konnte ich sie alle nicht. Weder das Kind noch den Vater noch alles, was drumherum war. Und trotzdem bin ich eigentlich immer noch so mit Herzklopfen. Und was ganz merkwürdig ist, ich habe heute Nachmittag eine Folge Sons of Anarchy geguckt. Und da geht es ja unter anderem auch immer um Vater-Sohn-Beziehung und Enkel und immer Väter-Söhne-Geschichten. Von der Gewalt mal abgesehen, aber Gewalt war ja in diesem Film jetzt auch. Und ich hatte immer parallel diese Folge im Kopf. Es geht überhaupt nicht um die Handlung, die in dieser Folge war, sondern dass mich dieser Film hier vollkommen anders und so tief rein berührt, im Gegensatz zu diesem amerikanisch perfekt produzierten Sons of Anarchy. Aber trotzdem waren immer die Väter und die Söhne als Thema in mir drin. Also ich bin vollkommen geschafft.
Aber du hast es angesprochen, unsympathisch. Ich habe das Problem gehabt, dass das Kind auch tatsächlich für mich unsympathisch, nicht unsympathisch ist nicht der richtige Begriff, aber es ist ein Kind, das ja wahnsinnig bockig ist und wahnsinnig stur ist und es auch, ja, auch selbst Leid verursacht. Also ich dachte, auf der einen Seite kann man das Kind natürlich verstehen, dass es unbedingt den Vater wiedersehen will und dass es einfach seinen Willen dann durchsetzt, aber es lässt ja unter anderem eine Hochzeit platzen, verhökert, erfolglos, ein Gewehr, mit dem weiß der Teufel, was passiert. Ich finde dieses Kind auch mit allen seinen Entscheidungen mit 12 schon problematisch, ja. Also das, bekomme hier von den Frauen hier signalisiert, dass ich das viel zu ungnädig sehe.
Also ich habe den einfach wahnsinnig bewundert, dass mit was für einer Kraft der sich da durchbeißt und sagt, das geht nicht. Also dieses Umklammerung des Vaters, ich verstehe jetzt, dass du mich verlassen willst und ich werde es nicht zulassen. Ja, also der ist doch von allen Erwachsenen nur verarscht worden. Ja, also dann sich so durchzubeißen und zu sagen, ich lasse das nicht zu, dass man mich hier zurücklässt. Fand ich, ja, bewundernswert.
Man könnte auch sagen, es ist absolut rücksichtslos.
Ja, aber dieses stoische Moment, was er hat, das hat mich schon auch nicht nur angerührt, sondern im Grunde überzeugt. Also, dass er sich eigentlich hinwegsetzt über alles. Er setzt sich hinweg über die familiäre Verbindlichkeit. Diese Familie tut nichts für ihn, also wird er nichts für diese Familie tun. Er setzt sich hinweg über diese ganzen Grenzen, indem er einfach jeweils so tut, als gäbe es die nicht. Und ich glaube, die einzige Stelle, an der er ins Zweifeln kommt, und das fragt er ja dann auch gezielt, warum hast du den Gürtel losgemacht, ist die Beziehung zu der Frau, ich habe jetzt leider ihren Namen,
Valentina,
der er ja im Ende die Deutschlandreise sozusagen finanziert, die ist für ihn bis zum Schluss nicht klar. Also er kann nicht rausfinden, womit das zu tun hat. Bei allen anderen Erwachsenen trifft er irgendwann die Entscheidung, traue ich oder traue ich nicht. Bei ihr kommt er da nicht richtig mit zu Potte. Und das, finde ich, bringt auch eigentlich ein ganz irres Spannungsmoment in diese gemeinsame Flucht. Dass man tatsächlich nicht weiß, wird er auf sie zählen können. Also mir ging es ähnlich wie dir. Ich habe auch unentwegt Angst gehabt eigentlich, dass gleich irgendwas Fürchterliches passiert. Und ich habe ihr auch nicht über den Weg getraut. Also ich war auch nicht sicher, würde sie im Zweifelsfall zu ihm halten.
Ich glaube, dass Nori, der 12-jährige Junge, halt auch noch so den Platz für sie freilässt, ob sie, inwiefern sie als Mutter irgendwie in Frage kommen könnte. Ja, diese Rolle ist ja vakant, die Frau ist weggelaufen und der Vater ist ja damit ein bisschen überfordert, lässt ihn dann halt auch zurück, also lässt ihn in der Familie zurück. Und vielleicht ist das der Grund, warum er ihr da über längere Zeit noch mehr Kredit gibt als allen anderen, wo er dann, wie du sagst, ganz schnell eine Entscheidung trifft.
Ja, auf der anderen Seite sieht er knallhart, dass sie diesen Vater ja auch zurückgelassen hat, eiskalt. Diesen kranken, pflegebedürftigen Vater, nachdem sie ja dann auch gefragt wird, wie geht's dem? Das sind überhaupt die irrsten Momente in diesem Film, wo diese floskelhaften, wie geht es dir, wie geht es deiner Familie, wie geht es deiner Tochter, deiner Mutter, deinem Vater, deiner Frau, wo quasi die Handlung aufgehalten wird durch völlig ritualisierte, formelhafte, aber völlig inhaltslose Höflichkeitsformeln, wo man sich schon fragt, also was genau bedeuten die in diesem Kontext? Also wenn keiner sich auf den anderen verlassen kann, warum wechseln sie all diese freundlichen Worte, ne?
Aber dass das Rituale sind und nur noch Äußerlichkeiten, das finde ich, hat der Film ganz, ganz toll eingefangen. Genau mit dieser Szene, wo diese Formulierungen wieder und wieder wiederholt werden, die ja später dann auch nochmal vorkommen. Es ist so ein bisschen auch Sprachrituale der Hilflosigkeit. Aber ansonsten hatte ich den Eindruck, es sind alles ich-bezogene Menschen, die irgendwie überleben wollen. Und vielleicht ist meine Enttäuschung auch, dass der 12-Jährige auch schon letztlich seine eigenen Entscheidungen trifft und genauso ich-bezogen sein muss zum Überleben wie alle anderen.
Aber niemand hat es verdient, dass er ihn anders behandelt, denke ich. Also alle Erwachsenen verhalten sich nicht sinnvoll. Ich verstehe nicht, warum dieses Kind irgendjemandem gegenüber verpflichtet sein soll, sich korrekt zu verhalten.
Vielleicht habe ich einen zu naiven Ansatz. Vielleicht habe ich auch versucht, jemanden zu finden, mit dem ich mich identifizieren kann. Am Ende ist es der Vater, mit dem ich mich identifizieren konnte, der am ehesten noch in der Lage ist, für jemand anderen, in dem Fall für seinen Sohn, noch irgendwas zu versuchen, der aber selbst auch naiv und hilflos ist.
Aber auch da hat man zwischendurch ja das Gefühl, sucht der Sohn jetzt den Vater, weil er Schutz braucht, oder sucht er den Vater, weil er den Vater beschützen will? Also ich finde, auch da sind die Kräfteverhältnisse durchaus ambivalent. Also dieser Vater, der so mit ganz, also in der Szene, wo er nicht reinkommt, in dieses Asylantenheim und so ausrastet, da hat man das Gefühl, der Sohn ist klar der Vernünftigere von beiden. Also es ist auch durchaus schwankend. Es ist nicht so, dass der Sohn beim Vater wirklich Schutz findet. Möglicherweise ist es sogar umgekehrt.
Ich hatte vielleicht auch ein bisschen Probleme mit der Erwartungshaltung, weil bei mir, wie bei Bettina auch, so ein politischer Gegenwartsfilm immer parallel abläuft und ich eigentlich schon gehofft hätte, dass er politischer ist oder dass seine Aussage mehr politischen Subtext hat. Aber es ist halt doch ein Debütfilm eines sehr interessanten Regisseurs, der halt erstmal in seinem Debütfilm auch sich selbst verhandeln muss. Also ich hätte ihn mir politischer gewünscht, aber das ist ja jetzt kein Wunschkonzert.
Aber es ist das Brechtsche Motto, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
Ich bin mir nicht sicher, ob ich es besser gefunden hätte, wenn er politisch war, weil ich finde, es war einfach so ein unmittelbarer Blick, der sehr dokumentarartig gewirkt hat und einem deswegen, ja, unmittelbar sehr wirklich auf einen wirkte. Und ich glaube, ich finde es eigentlich ganz gut, dass er einfach nur so ein Ausschnitt ist und jetzt nicht sagt, ist es gut oder schlecht, dass er als aus dem Kosovo kein Asyl finden wird. Warum ist er da? Was ist diese ganze Diskussion, läuft ja so politisch. Und boah, also was hätte ich da als Regisseur dazu gesagt? Ich finde es nicht schlecht, dass es kein Statement so klar forward drin ist.
Auf die Weise kommt er natürlich den Figuren sehr, sehr viel näher. Das ist echt auch schon die Stärke des Films. Ja, wollen wir nochmal ganz kurz über das Ende sprechen? Katharina, also ab hier vielleicht der Spoiler-Alarm.
Wir unterbrechen diesen Podcast für einen wichtigen Hinweis. Die nachfolgenden Informationen enthüllen möglicherweise wesentliche Teile des Filminhalts oder verraten das Filmende.
Er hat am Ende einen Albtraum, dass er in ein sargähnliches Ding noch unfreiwillig eingesperrt wird und dass dann sogar die Nägel da das alles zunageln und ihn dabei sogar noch treffen. Und das stellt sich Gott sei Dank aber als Albtraum raus. Also für mich war es so, dass die ganze Zeit unklar ist, wie sehr ihn das belastet. Wie viel Angst er da wirklich dabei hat, weil er ja so wenig davon zeigt. Und in diesem Albtraum wird klar, dass er da schon ordentlich traumatisiert ist und dass er diese ganzen Dinge, die er gesehen hat, dass er von denen auch verletzt ist. So habe ich es interpretiert.
Aber er schüttet seinem Vater vorher eine Cola ins Gesicht und sowas. Also ich finde, es gibt vorher, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen, dass es vorher nicht klar war, was auch ja in dem Publikumsgespräch gerade die Produzentin gesagt hat. Das war halt vielleicht nochmal um zu zeigen. Ich finde, der Junge hat vorher genug gezeigt.
Also ich fand auch, das tat nicht nötig. Und es hat diesen Rahmen, den es bis daher hatte, wo ich einfach das Gefühl hatte, es wird so in so einer gewissen Ruhe erzählt und es geschieht immer genau das, was ich auch sehe, hat es plötzlich so eine Zusatzebene reingebracht. Also mir hat es nicht eingeleuchtet. Ich fand das Drama hat es nicht gebraucht, meiner Meinung nach. Ich hatte zu dem Zeitpunkt alles verstanden, was den Jungen betraf.
Ich hätte den Schluss auch so nicht gebraucht, weil ich habe zwischendurch vergessen, dass es ein Spielfilm ist. Es war so dokumentarisch dicht und nah, dass ich diese Traumsequenz nicht gebraucht habe. Die hat mich rausgehauen. Sie war eklig, aber sie hat mich rausgehauen. Der hätte auch einfach aufhören können. Wir müssen fahren.
Ja, oder also, wenn man einfach diesen Traum rausgeschnitten hätte und das Kind einfach angefangen hätte zu schreien und der Vater hätte ihn beruhigt und gesagt, komm, wir müssen weiter, dann wäre es einfach so ein kleiner Moment gewesen, wo jeder versteht, dass der irgendwann mal durchdreht oder das rauslässt, was er vorher nur in kleinen Sachen gezeigt hat. So vielleicht.
War auf jeden Fall plakativer und bricht ein bisschen, da habt ihr schon recht, bricht ein bisschen aus dem raus, was er sonst an Erzählmitteln gemacht hat. Insgesamt aber schon verdammt düster und ich hatte auch das Gefühl, dass das Publikum danach auch echt mal tief Luft holen musste nach dem Film. Gut, ich denke, wir geben keine Punkte, oder? Das lassen wir beim Festival außer Wertung. Aber ganz klar ist, man kann sich da viel drüber Gedanken machen und ich glaube, niemand hat es bereut, ihn gesehen zu haben. Dann sage ich vielen herzlichen Dank und der Podcast steht natürlich wieder unter Creative Commons.